Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Vor welchen Herausforderungen stehen die Finanzen der GKV? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Daniela Teichert, der Vorstandsvorsitzenden der AOK Nordost, über eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, die geplante Krankenhausreform und die Chancen der Digitalisierung.
Daniela Teichert ist seit 2020 Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. Ihre Berufslaufbahn startete sie im Jahr 1999, nach ihrer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten in Cottbus, wo sie bereits früh erste Führungsaufgaben übernahm. Sie übernahm verschiedene Managementfunktionen bei der AOK Nordost und war vor der Berufung zur Vorstandsvorsitzenden Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für das Ressort Markt- und Versicherungsservice.
Die AOK Nordost, die Gesundheitskasse, hat ihren Sitz in Potsdam und ist die allgemeine Ortskrankenkasse für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist ein Teil der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und zählt mit rund 1,7 Millionen Versicherten zu den 10 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Die Ampelkoalition hat es bisher nicht geschafft, zentrale Vorhaben zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung GKV umzusetzen, die im Koalitionsvertrag festgelegt wurden. Zu diesen Vorhaben zählt die Dynamisierung des Bundeszuschusses. Weiter waren Maßnahmen zur Entlastung der GKV von versicherungsfremden Leistungen geplant, die noch nicht konkretisiert wurden. Gleiches gilt für die notwendigen Strukturreformen, die die GKV auf den demografischen Wandel vorbereiten sollen. Eine lange geforderte Strategie für eine langfristige GKV-Finanzierung fehlt bislang. Die eingeleiteten Reformen, wie die Krankenhausreform, sind noch im Gesetzgebungsverfahren.
Schönen guten Tag, Frau Teichert. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Danke, Herr Nitz. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, gehen wir doch gleich zum wichtigsten Thema in der Sommerpause. Wie wird sich die aktuelle Lage der gesetzlichen Krankenkassen, die finanzielle Lage, verändern? Es wurde fürs erste Quartal in diesem Jahr ein Defizit berichtet von 776 Milliarden. Und die mit Ihnen im gesetzlichen Bereich in Mitbewerberschaft stehende Knappschaft sowie die KKH haben unterjährig ihre Zusatzbeiträge erhöht. Wie sehen Sie bei der AOK Nordost die aktuelle Lage?
Genau, erstmal zur Gesamtsituation der GKV. Also die Leistungsausgaben entwickeln sich halt sehr dynamisch. Und wir haben ja schon in der Jahresrechnung 2023 gesehen, dass die Gesamtausgaben die Schätzerkreisangaben ja schon um 2 Milliarden überstiegen haben. Und für das Jahr 2024 sehen wir auch aktuell in den Krankenhausbereichen, in Arzneimitteln, aber eben auch beim Krankengeld und auch in der häuslichen Krankenpflege einen ungewöhnlich starken Ausgabenanstieg. Und das spiegelt sich halt auch in den ersten Ergebnissen im ersten Quartal wieder. Ja, die angekündigten Preisanpassungen, die trudeln jetzt langsam ein. Also nicht nur bei der KKH, nicht nur bei der Knappschaft, auch in der IKK. Also das sind jetzt die Zusatzbeitragssatzsituationen, die in den letzten Monaten angekündigt waren. Und aus meiner Sicht, was die Ursache ist, die Versäumnisse der letzten Jahre, dass die Weichenstellungen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen eben gar nicht stattgefunden haben und dass da ja immer viele Dinge im Koalitionsvertrag drin standen, aber eben nicht gekommen sind.
Kommen wir genau zum Koalitionsvertrag. Da steht ja eine Dynamisierung des Bundeszuschusses drin. Halten Sie dieses Vorhaben angesichts der jetzigen Haushaltssituation und der Beratung überhaupt noch für realistisch? Glauben Sie, dass die Koalition das überhaupt noch beginnen wird?
Also ich glaube da nicht daran, weil der Bundeszuschuss, der reicht ja jetzt auch schon nicht aus, um die versicherungsfremden Leistungen, die damit ja finanziert werden sollen, auch dann ausreichend zu finanzieren. Und ich sehe weder eine Dynamisierung noch eine Anpassung, sehe ich da irgendwo jetzt gerade kommen, weil woher soll das Geld kommen? Die Haushalte sind ja alle im Grunde genommen leer. Und ja, das würde aber helfen, um die auch Zusatzbeitragssatzsituation auch wieder ein Stück weit zu stabilisieren. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube nicht dran.
Im Koalitionsvertrag waren ja auch verschiedene Punkte, die für Sie von Kassenseite aus sehr wichtig wären. Zum Beispiel wurde angestrebt, dass man für die Bürgergeldempfängerinnen, dass man dort die Zahlungen erhöht. Die sind ja deutlich unter dem, was eigentlich dafür notwendig wäre, um die Versicherung aufrechtzuerhalten. Und ein Anliegen der Kassen ist ja auch, dass die Bundesregierung sich mehr an der Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen beteiligt. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Also definitiv, wir werden das auch weiterhin genau so auch weiter fordern. Die auskömmliche Finanzierung von Bürgergeldbeziehenden ist ja das, was eigentlich die gesamte Forderung auch der gesamten GKV ist. Da sind wir ja gar nicht auseinander. Und das ist ja auch immer wieder auch mit Gutachten vom GKV-Spitzenverband und vom IGES bestätigt worden, dass hier die Ausgaben in Höhe von 9,2 Milliarden Euro höher lagen als die gezahlten Beiträge. Und das ist nur ein Drittel der Ausgaben, die für diesen Personenkreis gezahlt werden. Und ja, also das ist etwas, was definitiv auch die Politik sehen muss. Aber auch hier gleiche Antwort, glaube ich daran, dass das kurzfristig eine Lösung hierfür geben wird. Das sehe ich nicht. Also von daher, woher auch hier, wo soll das Geld herkommen?
Kommen wir zur Stabilisierung. Es gab ein Finanzstabilisierungsgesetz zugunsten der GKV, ein sogenanntes. Das wurde von Kritikerinnen als Flickenteppich benannt. Das war für das Jahr 2023. In diesem Gesetz stand drin, dass Minister Lauterbach eine Strategie zur nachhaltigen, langfristigen Sicherung der Finanzen vorlegen solle. Das erfolgte im letzten Jahr. Inzwischen hört man da wenig davon. Wie ist denn so Ihre Ansicht? Ist im Ministerium eine längerfristige Strategie zu erwarten, die von den Kassen, somit auch von Ihnen, ja schon seit längerem eingefordert wird?
Naja, also wenn wir uns jetzt die aktuellen Gesetzgebungsverfahren anschauen, die jetzt in der Pipeline sind oder gerade auch schon in der Umsetzung sich befinden, die sind ja alle nicht geprägt von einer finanziellen Perspektive, also eine Auswirkungsanalyse ist ja in den wenigsten Gesetzen auch gemacht worden. Das ist ja die Kritik, die da auch gesetzt ist. Und ich sehe da auch aktuell keine Aktivitäten. Vielleicht gibt es ein paar Digitalisierungsgesetze, also das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das sind ja so erste, für mich jetzt immer so kleine Highlights, wo ich sage, okay, da ist ja erkannt worden, dass wir auch mit den Daten in der gesetzlichen Krankenversicherung viel, viel mehr tun müssten, um dann halt auch viel, viel eher in eine präventivere Versorgung auch einzusteigen und nicht immer in eine Versorgung, wenn es schon schlimm geworden ist. Da ist ein Potenzial da, aber ansonsten die großen Gesetze, die da drin stecken, Krankenhausstruktur, das sind natürlich alles Gesetze, die erstmal kurzfristig zu einer deutlichen Kostensteigerung führen und die halt einseitig eben auch auf der GKV-Seite und die PKV-Seite ist hier gar nicht berücksichtigt. Auch eine weitere Kritik, dass das halt irgendwie in all den Gesetzen, die kommen werden, auch nicht berücksichtigt ist. Und man kann das natürlich dann auch mit anderen Maßnahmen verknüpfen, indem man sagt, okay, es gibt nochmal auch die gesamte Klaviatur. Ne? Also wir haben ja immer schon wieder, auch Bürgergeldbezieher haben halt schon gesagt, Steuererhöhung, Spitzensteuersatz, das waren ja alles solche Themen oder auch Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, Medizinprodukte, das wären natürlich alles Dinge, die auch auf der GKV-Seite auch eine kurzfristigere Entlastung bringen können. Ich sehe aber, Ihre Frage war ja, sehe ich da irgendwie eine Strategie dahinter? Die sehe ich nicht. Und auch nur eine Finanzreform hilft ja auch nicht. Es braucht ja wirklich diese allumfassende Strukturreform, um eben auch eine Entlastung zu bringen in die knappen Ressourcen. Und da wünsche ich mir noch viel mehr digitalisierbare Gesetze. Also das hatte ich ja gerade gesagt. Es gibt immer mehr Prüfaufwände, je mehr Gesetze aufgesetzt werden. Und die haben halt keinen erkennbaren Nutzen, weder für die Versicherten noch für die Kassen noch für die Leistungserbringenden. Also da müssen wir dringend entschlacken.
Kommen wir zu dem KHVVG. Da ist ja unter anderem auch ein Transformationsfonds geplant. Der ist auch schon so verabschiedet worden. Der soll den Bundesanteil, der da eingeplant ist, allerdings nicht aus Steuermitteln finanzieren, sondern der soll aus Mitteln des Gesundheitsfonds wiederum gespeist werden. Sehen Sie da auch eine Gefahr für die Beitragssätze? Sind da Risiken Ihrer Ansicht nach damit verbunden?
Absolut. Und ich würde gerne nochmal, bevor ich darauf antworte, auch nochmal darauf kommen, weil das sieht man ja nicht. Alle reden über diesen Transformationsfonds, aber da steckt ja schon ganz viel Steigerung jetzt schon drin. Ne? Also einmal die Ausfinanzierung der Tarifsteigerung in den Kliniken. Das ist eine Erhöhung des Basisfallwert und des Orientierungswertes schon in 2024. Das waren ja auch schon die paar drinstecken. Das allein 40 Millionen pro Jahr. Und dann kommt halt noch, da sind wir uns ja mit den Ländern und auch alle Kassen auch wieder einig, das nicht durch die kapiert werden sollte, verfassungsrechtlich auch schon alles bewertet. Auch hier, also wir sehen hier, dass das zwar natürlich notwendig ist, dass es diese Transformationsfinanzierung auch geben muss, aber eben nicht aus Kassenmitteln. Also wir haben diese Finanzen ja aktuell nicht mehr, alle Dinge, die da ja auch in der Vergangenheit vielleicht noch an Rücklagen vorhanden waren, die sind schon längst nicht mehr da. Und deswegen braucht auch diese Transformation ja Zeit, bis sie wirken kann. Weil das ist ja die Behauptung, ne? Es spart dann halt auch sehr kurzfristig 1 Milliarde Euro. Das sehen wir als Kassen, zumindest in diesem Zeithorizont, der auch vom BMG vermittelt worden ist, sehen wir das nicht. Und deshalb, also ist es erstmal wieder eine kurzfristige bis mittelfristige finanzielle zusätzliche Belastung. Und die kann nur, und das ist dann die Antwort auf, wie geht das, wieder nur durch steigende Zusatzbeitragssätze bei den Kassen oder dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz gesteuert werden. Also weiter höhere also Ausgaben für die Versicherten, ohne dass sie das Gefühl haben, dass sie einen besseren Zugang zu einer Versorgung haben. Das ist ja immer das. Ne? Also ich bin ja bereit, mehr zu zahlen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann auch einen Mehrwert bekomme. Und dass wir die ganzen auch ja, Investitionen brauchen für bestimmte Digitalisierungsbemühungen. Auch die Kassen müssen sich ja hier auch neu aufstellen. EPA, das bringt ja alles auch Mehrwerte. Aber das sind alles keine kurzfristig wirkenden Dinge. Die werden erst mittel- bis langfristig dann auch zu einer Entlastung der Gesundheitsversorgung insgesamt und damit auch der Kosten führen.
Sie werden ja sicher auch auf die angedeuteten und vom Bundesrat eingeforderten und durch Änderungsanträge auch der Ampelfraktion beförderten Veränderungen beim GVSG schauen. Dort sollen ja die Gesundheitskioske und auch die primären Versorgungszentren wieder reinkommen. Also da ist ja auch nochmal kostenseitig ein Aufwuchs zu erwarten.
Ja, also genau da wollen wir aber auch bei diesem Gesetz, sind ja jetzt seit dieser Woche ja wieder auch noch ein paar Hoffnungsschimmer am Horizont. Also da waren ja eigentlich genau die ganzen Versorgungsthemen, die regionale Versorgung, Gesundheitsregionen beinhalteten ja wieder weitestgehend raus. Jetzt sind sie wieder ein Stück weit drin. Also hier sehen wir die Chance, dass wenn wir regionale Versorgung nach auch den regionalen Bedarfen und das dann auch in dann Versorgungsprogramme dann überführen können, die auch schnell in der Fläche dann auch wirken können. Das ist ja ein Punkt, den die AOK und ich persönlich auch seit mehreren Jahren ja schon anprangere. Wir kommen halt nicht in die Fläche mit den innovativen Versorgungslösungen, weil wir halt über Innovationsfonds und Modellvorhaben hinaus wenig Grip sozusagen in der Regelversorgung bekommen. Und diese Perspektive würden wir da gerne sehen, weil es gibt ein Papier auch des AOK-Bundesverbandes, wo wir uns eben genau für diese Gesundheitsregionen und wie geht das eigentlich, dass wir da möglichst schnell auch alle Kassen dann mit an Bord bekommen. Dafür gibt es einen Vorschlag, weil wir glauben, wenn Gesundheitsversorgung regional integrativer mit allen Versorgungspartnern geplant ist, dann wird sie besser und kostengünstiger.
Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was wäre jetzt quasi Ihr zentraler Wunsch an die Politik? Was müsste getan werden? Was würden Sie sagen? Was wollten Sie?
Ich wünsche mir mehr Mut und den Willen zu einer echten Veränderung. Ich glaube, wir kleben gerade ganz viele Pflaster auf ganz viele auch ja alte Strukturen in der Gesundheitsversorgung. Wir brauchen den Mut, endlich auch Versorgung weg vom Krankenhaus, weg von der Arztpraxis in der Niederlassung zu definieren und der Bevölkerung damit auch das Gefühl geben, dass das immer so sein muss, sondern es muss eine digitalere Versorgung möglich sein, ein hybrides Modell, was wir auch gut erklären, damit Bevölkerung versteht, dass diese Strukturveränderungen zwingend erforderlich sind und dass auch die Versorgung damit nicht schlechter werden muss, sondern dass sie sich sogar, wünsche ich mir, mehr Mut in der Politik und auch bei allen Beteiligten.
Meine abschließende Frage, wenn wir uns im Jahr 2030 wieder treffen, also in 5,5 Jahren, wo stehen wir dann?
Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz in der Versorgung Wirkung zeigt, dass mindestens auch eine Zweitmeinung immer über eine KI auch eingeholt werden muss, zwingend, dass wir viel standardisiertere Prozesse in der Gesundheitsversorgung haben, dass wir dann auch weitere Forschungsergebnisse haben, dass wir die großen Volkskrankheiten entweder durch präventive Ansätze oder eben auch durch individualisierte Medizin auch salonfähig und damit flächendeckend zur Verfügung stellen können. Und ich hoffe, dass bis dahin genügend auch in der Gesundheitsbildung getan wurde, weil das ist nämlich auch für mich keine Aufgabe der Gesundheitsministerien oder des Bundesgesundheitsministeriums, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir Bevölkerung wieder befähigen, selbst sich gesund zu erhalten und damit auch eine bessere Zukunft zu haben. Weil, wie gesagt, es geht nicht nur um Finanzen, es geht nicht nur um Strukturen, es geht auch um die eigene Befähigung der Bevölkerung. Und da wünsche ich mir ja einfach eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten.
Ja, Frau Teichert, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich und natürlich auch in Ihrer Funktion bei der AOK Nordost alles Gute.
Vielen Dank, Herr Netz, und danke für den Podcast und viel Erfolg weiterhin damit.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.